Einen wunderschönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich begrüße alle ganz herzlich zu dieser Bibelstunde. Ich begrüße auch all diejenigen, die vielleicht zu Hause geblieben sind, weil sie krank sind, weil sie nicht kennen, aber auch vielleicht übers Internet live, bei Livestream mithören. Auch sie möchte ich begrüßen. In diesem Zusammenhang möchte ich auch gleich ein Gebetsanliegen weitergeben, wenn wir bei diesem Stichwort kranke Geschwister sind, dass wir an den Jakob-Holzrichter denken. Morgen beginnt seine zweite Chemo. Und dass wir als Brüder und Schwester auch an ihn denken, dass wir für ihn beten. Diese Chemos gehen ja sehr viel auch mit vielen Nebenwirkungen mit ein. Und ja, es ist für mich unvorstellbar, was man da alles durchmachen muss. Lasst uns an unseren Bruder denken, an den Jakob. Morgen beginnt auch seine Chemo. Ich möchte gern zu Beginn der Bibelstunde auch beten. Auch gleichzeitig für Jakob möchte ich beten. Lasst uns aufstehen, wenn wir die Möglichkeit haben, und ich bete zu Beginn. Herr Jesus Christus, vielen herzlichen Dank, dass wir die Möglichkeit haben, heute in dein Wort hineinzuschauen. Danke, dass wir den Raum, die Zeit, die Möglichkeit auch haben, uns zu treffen. Und ich denke an all diejenigen, die das jetzt momentan nicht können, weil sie krank sind, weil sie verhindert sind. Möchte ich bitten, dass du ihnen ganz nahe bist. Bei jedem einzelnen unserer Geschwister, die zu Hause sind und nicht aufstehen können, die nicht weggehen können. Und ich möchte dich ganz besonders an den Jakob denken. Bitten auch, dass du ihn segnest, dass du ihn vor allem morgen deine tröstende und deine schützende Hand ihm reißen, dass du bei ihm bist, dass du ihn durchträgst durch die nächsten Tagen und Wochen mit diesen ganzen schrecklichen Nebenwirkungen, die mit der Chemo auch einhergehen. Ich möchte dich bitten, dass er nicht verzagt, dass er nicht mutlos wird, dass er in dieser schweren Zeit dich ganz besonders erfahren kann und deine Nähe auch spüren kann, dass du da bist. Hilf du uns immer wieder auch an ihn zu denken, für ihn zu beten, ihn durchzutragen durch diese schwere Zeit. Bitte segne den heutigen Abend, bevollmächtige du mich, schenk du mir die richtigen Worte, öffne unser Herz, damit wir dein Wort richtig verstehen können. Amen. Ja, wir stehen ja im Titusbrief und es sind schon einige Wochen her, wo wir diese zwei wichtigen Grundwahrheiten des Titusbriefes wiederholt haben. Deshalb wollte ich gerne nochmal in diesen Saal hineinfragen, was sind diese zwei wichtigen Grundwahrheiten, die uns der Titusbrief lehrt? Zwei Punkte, wo Paulus besonders viel Wert drauf legt. Wer kann sie uns beantworten? Heiliger Wandel, heiliger Lebenswandel, ja, das ist dieser eine Punkt. Und die gesunde Lehre, genau, diese zwei Punkte. Ich hoffe, sie bleiben uns ganz fest in Erinnerung. Die gesunde Lehre und die heilige Lebensweise. Hier in Kapitel 3, da legt Paulus mehr Wert auf die heilige Lebensweise. Die gesunde Lehre ist sehr, sehr wichtig. Sie ist das Fundament, auf der dann diese gesunde Lehre aufgebaut werden kann. Erst wenn das Fundament richtig gelegt worden ist, erst wenn die gesunde Lehre erst vorhanden ist, kann die Lebensweise, die heilige Lebensweise auf diesem Fundament aufgebaut werden. Und hier in Kapitel 3, da legt Paulus die Konzentration auf diese heilige Lebensweise. Wie sieht das Leben im Praktischen aus? Wie sieht es im Alltag aus? Worauf muss ich achten? Was soll ich tun? Was soll ich nicht tun? Und er beginnt in den ersten zwei Versen und er fordert die Gemeinde auf und er sagt, erinnere sie, dass sie sich den Regierenden und Obrigkeiten unterordnen und gehorsam sind zu jedem guten Werk bereit. Die Gemeinde steht in der Verantwortung, gehorsam zu sein und sich den Regierenden der Obrigkeit zu unterordnen. Sie soll bereit sein zu jedem guten Werk. Sie soll nicht lästern, sie sollen nicht streitsüchtig sein. Nein, im Gegenteil, sie sollen mild, gütig und sanftmütig sein. Das sind die ersten zwei Versen, das ist das Hauptanliegen von Paulus. Und nachdem nun Paulus hier dieses Anliegen nennt, geht er weiter zu der Warum-Frage. Wenn man hier diese Verse so durchliest, dann könnte man sich die Frage stellen, warum muss sich die Gemeinde dem Staat unterordnen? Warum ist das so wichtig? Und gleich im nächsten Vers, in Vers 3, liefert Paulus die Antwort und er schreibt, denn, also das ist der Grund, warum wir uns dem Staat unterordnen müssen, denn auch wir waren einst unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mannigfachen Begierden und Lüsten, lebten in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Ab Vers 3 ändert Paulus hier seine Schreibweise. Denn plötzlich spricht Paulus hier in dieser Wir-Form. Er nimmt sich selber mit ins Boot und er stellt sich mit den Kretern, mit der Gemeinde auf die gleiche Stufe und er sagt, auch ich bin einer von diesen hier, der im Vers erwähnt wird. Paulus erinnert sich seiner Vergangenheit, er schreibt von vergangenen Dingen, die früher einmal waren und er demütigt sich. Er demütigt sich aufgrund seiner Vergangenheit. Nun beschreibt er hier Titus, wie er und so genauso auch wie wir früher einmal waren, wie unsere Vergangenheit früher einmal ausgesehen hat, wie unsere Stellung, wie unsere Wesen ausgesehen hat, bevor Jesus Christus uns errettet hat. Und Paulus erwähnt 6 Merkmale dieser Stellung. Ich habe bewusst diesen Vers weggetan. Wissen wir, was die erste Beschreibung dieses Zustandes ist? Wie beschreibt Paulus diesen ersten Zustand, wie er war, bevor Jesus Christus uns errettete? Ich habe schon Murmeln gehört. Ein bisschen lauter. Unverständig. Wir waren unverständig gewesen. Kann man das lesen? Ja. Wir waren unverständig. Hier im Urtext im Griechischen werden hier 2 Wörter gebraucht. Das griechische Wort heißt anotheos und in diesem Wort stecken 2 Worte drin. Einmal das Wort nos, das heißt Verstand oder mein Sinn, meine Erkennungskraft. Und dann dieses kleine kurze Wort, das nur aus einem Buchstaben besteht, a. Das ist eine Verneinung, das bedeutet ohne. Zusammengefasst bedeutet also unverständig, ohne Verstand, ohne Sinn. Ein Mensch, der seinen Verstand, der seinen Sinn nicht einsetzt, um Gottes Willen zu erkennen. Dieser Mensch, er ist unverständig, er ist töricht, er ist unwissend. Die 2. Beschreibung, die uns Paulus gibt, lautet ungehorsam. Es ist ein Nichtbefolgen einer Anordnung. Und hier steht das griechische Wort apatheo. Und apatheo besteht ebenfalls aus 2 Wörtern. Einmal kommt dieses patheo vor, das übersetzt bedeutet, jemanden zu überzeugen oder jemanden glauben, gehorsam sein. Und dann wieder diese eine Buchstabe a, wieder diese Verneinung. Also jemand ohne Gehorsam, jemand ohne Glauben. Am besten kann man das wirklich übersetzen, indem man sagt, ungehorsam durch den Unglauben. Der Mensch ist ungehorsam durch seinen Unglauben. Weil dieser unverständige Mensch nicht in der Lage ist, seinen Sinn, seinen Verstand einzusetzen, um Gottes Willen zu erkennen, ist er durch seinen Unglauben ungehorsam. Es ist wie eine Treppe, die uns hinabführt, die uns immer tiefer und tiefer hineinzieht. Ein, im wahrsten Sinne des Wortes, ein Teufelskreis, der uns immer tiefer hineinzieht. Was ist die 3. Beschreibung? Lass uns in den Text hineinschauen. Paulus gebraucht ein 3. Wort, um unseren alten Zustand zu beschreiben. Welches Wort gebraucht er da? Wir gingen in die Irre. Genau. Wir haben uns verirrt. Das Wort beschreibt ein zielloses Umherstreifen in der Wüste oder irgendwo auf einer großen Wiese. Jemand, der die Orientierung verloren hat. Einer, der nicht weiß, wo ist Norden, wo ist Süden, wo ist mein Zuhause, wo muss ich hin? In diesem Zusammenhang haben wir uns letzte Woche auch das Schaf angeschaut. Gerade das Schaf hat ja eigentlich gar keinen Orientierungssinn und ein Schaf auf sich alleine gestellt ist eigentlich verloren. Es findet den Weg nach Hause nicht zurück, wenn es nicht der Hirte oder der Hund ihn zurückführt. Und so wird das Schaf dem Menschen, uns als Menschen, häufig gegenübergestellt, weil wir Menschen genauso sind, weil wir Menschen auch orientierungslos sind, weil wir hilflos sind, weil wir nicht wissen, wie es weitergehen soll. Weil der Mensch seinen Sinn, seinen Verstand nicht gebraucht, um Gottes Willen zu erkennen, ist er durch den Unglauben Gott ungehorsam. Und weil er nun nicht weiß, was ist der Plan Gottes für mein Leben, verlässt er den rechten Weg, er geht auf den bösen Pfad und er verirrt sich. Er verlässt den gerechten Weg, er verlässt den guten Weg, den Weg, den Gott für ihn vorgesehen hat, und er schlägt einen Weg ein, der seiner eigenen Meinung nach richtig ist. Doch das ist der Weg des Todes. Und auf diesem Weg dient dieser Mensch den Begierden und Lüsten. Dieser verirrte Mensch dient seinen eigenen Begierden und den Lüsten. Diese Begierden und Lüsten sind aktive und persönliches Verlangen oder eine Lust unserer kranken Seele. Dieses Fleisch, das in mir noch immer wohnt, dieses verdorbene Fleisch, diese böse Natur, die in mir drinnen wohnt, sie streut in mir ein Verlangen, eine Lust, ein Begehren. Und es spricht mir immer wieder ein und sagt, Victor, wie wär's damit? Und dieses Verlangen, diese Lust, dieses Begehren ist unersättlich. Egal wie oft ich diesem Begehren nachgehe und es auch wirklich versuche zu erfüllen, so wird dieses Begehren doch niemals mein Herz erfüllen. Danach fühle ich mich nur noch dreckiger, schlechter, leerer. Dieser Mensch, der nicht weiß, was Gottes Wille ist, der den Weg Gottes verlässt, der auf dem Weg des Todes unterwegs ist, er dient. Paulus gebraucht hier dieses Wort und beschreibt einen Sklaven, der versklavt ist unter seine eigene Begierde. Er kann nicht anders. Er kann nicht anders als seiner Lust, als seiner Begierde zu gehorchen. So weit sind wir letzte Woche gekommen, bis zu dieser Begierde und den Lüsten. Und ich wollte hier ganz kurz eine Pause vielleicht einschieben. Gibt es vielleicht eine Frage, eine Ergänzung zu diesen ersten vier Beschreibungen unseres alten Zustandes? Möchte jemand vielleicht etwas ergänzen zu dem Text oder eine Frage vielleicht zu dem, was ich gesagt habe? Schön, wenn es keine Fragen oder Ergänzungen gibt, dann fahren wir fort in dem Text. Und Paulus nennt noch eine fünfte Eigenschaft, eine fünfte Beschreibung unserer gealten Natur. Und er sagt, denn wir lebten in Bosheit und Neid. Boshaft und Neid. Boshaft, es beschreibt die Grundhaltung eines Menschen, die sein ganzes Denken, sein Handeln prägt. Seine Neigung ist darauf ausgesetzt, einem anderen Menschen Böses zu tun. Er wünscht seinem Nächsten, er wünscht seinem Partner nur Böses. Das beschreibt dieses Wort boshaft, Boshaftigkeit. Ich wünsche meinem Nächsten nur Böses. Paulus geht aber weiter und er sagt, dieser Mensch ist nicht nur boshaft, nein, dieser Mensch ist auch neidisch, Neid oder auch Missgunst, Eifersucht. Es bezeichnet diesen tiefen Hass, der in mir drinnen geschieht, in dem Augenblick, wo ich erkenne, dass ein anderer Mensch mehr Glück hat, ein anderer Mensch mir überlegen ist, dann verspüre ich in mir diese Abneigung, diesen Hass dieser Person gegenüber. Ich gönne es dieser Person nicht, dass es ihr momentan besser geht wie mir. Ich gönne es dieser Person nicht, dass sie vielleicht etwas besser hat wie ich. Die Boshaftigkeit wünscht also dem Menschen etwas Böses und der Neid wünscht dem Menschen nichts Gutes. Und so ist die Boshaftigkeit und der Neid ein ganz schreckliches Zwillingspaar. Die Boshaftigkeit wünscht dem Menschen etwas Böses und der Neid gönnt dem Nächsten nichts Gutes. In dieser Todesspirale, in dieser Treppe, die abwärts geht, geht dieser Mensch nun Schritt für Schritt immer tiefer in seinen Tod hinein. Zum ersten Mal bei dieser fünften Stufe erreichen wir eine Stufe, wo es nun nicht mehr um die Beziehung zwischen Gott und dem Menschen geht, sondern nun geht es in der Beziehung zwischen den Menschen selbst. Beim Unverstand war der Mensch ja nicht in der Lage, seinen Sinn einzusetzen, um den Willen Gottes zu erkennen. Dadurch war er ungehorsam gewesen. Er kannte den Willen Gottes nicht. Er verirrte sich und wusste nicht, welchen Weg er einschlagen sollte. Und in dieser Verwirrung diente er seinen Begierden und Lüsten. Diese ersten vier Beschreibungen beschreiben die Beziehung zwischen Gott und dem Menschen. Diese gestörte Beziehung zwischen Gott und dem Menschen. Und weil diese Beziehung zwischen Gott und dem Menschen nun zerstört ist, hat diese gestörte Beziehung auch Auswirkungen auf das Leben zwischenmenschlich. Ich bin plötzlich auch nicht mehr in der Lage, ein Leben mit meinem Nächsten, mit meinem Mitmenschen zu leben, weil diese Beziehung zu Gott zerstört worden ist. Paulus sagt, denn auch wir lebten einst in Bosheit und Neid. Das ist die Vergangenheitsform. Wir lebten. Es ist vorbei. Es war einmal so, doch ist es nun nicht mehr. Die Gnade Gottes hat uns da herausgeholt. Sie hat uns ein neues Leben geschenkt. Unser Wesen hat sich verändert. Wir sind nicht mehr so. Wir waren einst boshaft. Nun aber sind wir durch die Liebe Gottes anders geworden. Und ich möchte mit Ihnen gemeinsam einen Vers aus dem Kolosserbrief lesen. Kolosser 3, wenn Sie die Bibel haben, können Sie sie gerne mit mir zusammen aufschlagen. Kolosser 3, den Vers 12. In Kolosser 3, Vers 12. Kolosser 3, Vers 12. Und Paulus schreibt an die Gemeinde in Kolossea, und er sagt, so zieht nun an als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. All diese Eigenschaften, die hier Paulus erwähnt, sind das absolute Gegenteil von der Boshaftigkeit. Wir waren einmal boshaft, doch nun sollen wir genau andersrum sein. Paulus fordert uns hier auf und er sagt, habt herzliches Erbarmen miteinander. Seid freundlich, seid demütig. In diesem Vers heißt es, so zieht nun an. Das ist eine Aufforderung zu einer Handlung. Er sagt, lehnt euch nicht zurück, legt die Hände in den Schoß und wartet, bis euch alles zufliegt. Nein, Paulus fordert die Gemeinde in Kolossea auf und sagt, so zieht nun an. Wir müssen praktisch werden, wir müssen aktiv werden. Paulus fordert die Gemeinde auf und sagt, so zieht dieses herzliche Erbarmen wie ein Pullover über euch drüber. Werdet aktiv, habt Erbarmen mit dem Nächsten, gerade dann, wenn er euch einmal verletzt. Paulus fordert die Gemeinde auf und er sagt, zieht die Freundlichkeit an, seid freundlich. Im Alltag, auch dann, wenn mir einer den Weg schneidet auf der Straße, sei freundlich mit dieser Person. Sei demütig, sei sanftmütig, hab einen langen Atem, einen langen Mut, sei geduldig. Sei geduldig mit deinem Nächsten, sei geduldig mit dem Menschen, der dir auf die Nerven geht, der immer und immer wieder mit dem Gleichen kommt. Sei geduldig. Habe einen langen Atem. Wir waren einst boshaft und neidisch. Das war unsere alte Natur. Doch nun sind wir anders geworden. Durch die Gnade Gottes sind wir anders geworden. Und nun sollen wir Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Langmut in unserem Leben aufweisen. Wir sollen es praktisch umsetzen. Der Mensch, der diesen alten Wesen hatte, der Mensch, der wir früher waren ohne Jesus Christus, er war boshaft, er war neidisch. Und der Mensch, der in dieser Boshaftigkeit und in diesem Neid auch bleibt, der wird davon aufgefressen. Diese Boshaftigkeit und der Neid, er breitet sich immer mehr aus, sie breiten sich immer mehr im Leben aus und fressen das Herz, das Leben dieses einen Menschen auf. Es geht so weit, dass dieser Mensch nur noch in der Lage ist, andere zu hassen. Und das ist die sechste und die letzte Eigenschaft. Paulus sagt, hassend und von anderen verhasst. Hassend und von anderen verhasst. Hier steht das griechische Wort miseo drin. Und das kann man auch mit nicht wollen, nicht lieben oder treffender verabscheuen übersetzen. Verabscheuen, eine tiefe Abscheu zu haben, jemanden zu verachten. Der Hass ist die stärkste Form der Ablehnung, der Verachtung und der Abneigung. Oft geht mit dem Hass der Wunsch auch Hand in Hand, dieser verhassten Person etwas Böses zu tun, sie zu verletzen oder gar umzubringen. Das ist natürlich die höchste Form, die schlimmste Form. Der Hass lässt den Menschen nicht klar denken. Der Hass vernebelt den Sinn, die Gedanken, den Blick, sodass der Mensch nicht in der Lage ist, klar zu denken. Der Hass treibt den Menschen dazu, schreckliche Dinge zu tun. So finden wir diesen Hass schon vor über 6000 Jahren zwischen Kain und Abel, der sie dazu getrieben hat, seinen eigenen Bruder, sein eigenes Fleisch und Blut umzubringen. Und bis heute, über 6000 Jahre später, in der Zeit des Humanismus, des Amnesty International, der NATO, der EU, vollkommen egal, wie diese ganzen Organisationen heute auch heißen mögen, bis heute ist dieser Hass geblieben. Dieser Hass, der tief im Menschen verankert ist. Dieser Hass, der die Abneigung schafft dem anderen Menschen gegenüber. Es hat sich nichts geändert. Solange dieses Fleisch in dem Menschen wohnt, solange wird auch dieser Hass vorhanden sein. Thomas Hobbes, er war ein englischer Mathematiker, ein Staatstheoretiker und Philosoph. Er sagte einmal diese bekannten Worte, der Mensch ist des Menschen Wolf. Der Mensch ist des Menschen Wolf. Der ärgste Feind des Menschen ist der Mensch selbst. Der Mensch ist der ärgste Feind von sich selber. Der Mensch ist des Menschen Wolf. Und so sind wir am tiefsten Punkt angekommen. Hassend und einander verhasst sein. Tiefer können wir nicht fallen. Wir sind an dem Punkt angekommen, wo es dunkel um uns geworden ist, wo wir einsam geworden sind, weil wir nicht fähig sind, mit einem anderen Menschen zusammenzuleben. Darum leben wir in einer Zeit, in der man Weihnachten lieber alleine verbringt, weil man Streit mit der Familie hat. Ich sitze auf der Arbeit in einem größeren Raum zusammen mit drei anderen Kollegen und von diesen drei Kollegen haben zwei Kollegen diese Weihnachten zu Hause alleine verbracht. Der eine erzählt mir, dass er Streit mit seinem Vater hat. Er kann ihn nicht mehr sehen. Der andere Kollege, ein junger Mann, kaum älter wie ich, hat seit Jahren Streit mit seiner Schwester. Er sieht sie nicht mehr. Sie treffen sich nicht mehr. Hassend und von anderen gehasst. Wir leben in einer Zeit, wo die Seniorenheime voll sind von einsamen Menschen. Menschen, die sich danach sehnen, Gemeinschaft, Beziehung mit der Familie zu haben. Doch sie sind zerstritten, sie sind einsam, sie verbringen diesen Lebensabend ganz alleine. Wir leben in einer Zeit, wo der größte Teil der Kinder nur bei einem Elternteil aufwächst, weil die Eltern nicht in der Lage sind, miteinander zu leben. Ein kleiner Junge kam eines Tages von der Schule zurück und er lief in die Küche, wo die Mama am Herd stand. Und er fragte die Mama, Mama, wie fangen eigentlich Kriege an? Die Mama antwortete, nun, wenn du von dem letzten Krieg sprichst, der fing an, als Deutschland Belgien angegriffen hat. In diesem Augenblick wird der Papa etwas hellhörig, der sitzt im Wohnzimmer, hat seine Zeitung aufgeschlagen und er liest die Zeitung. Und er schüttelt etwas den Kopf und sagt, nein, nein, mein Junge, das ist nicht richtig. Der Krieg fing an, als Deutschland Polen angegriffen hat. Die Mama fällt sofort rein und sagt, nein, ich bin mir ziemlich sicher, ich kann mich noch gut erinnern an den Geschichtsunterricht. Damals hieß es, Deutschland hat Belgien angegriffen. Der Vater wimmelt die Frau ab und sagt, ach, was weißt du denn schon? Du warst ja noch nicht mal auf dem Gymnasium. Ich war auf dem Gymnasium. Ich weiß, was ich gelernt habe. Der Krieg fing an, weil Deutschland Polen angegriffen hat. Innerhalb von nur wenigen Minuten steigerten sich Mama und Papa so sehr in diese Streitfrage hinein, dass die Fetzen geflogen sind. Mama und Papa fangen an zu streiten, sie beschimpfen sich, sie fluchen, sie holten alte Dinge hervor, sie streiten. In diesem Streit, in diesem Lärm, in diesem Krach zupft der kleine Junge die Mama an dem Rock. Völlig wutentbrannt fährt die Mutter den kleinen Jungen an. Was willst du denn noch? Dem kleinen Jungen rollen dicke Tränen über die Wangen und er sagt zu der Mama, Mama, das reicht schon. Ich glaube, ich weiß jetzt, wie Kriege beginnen. Mama, es reicht schon. Ich glaube, ich weiß jetzt, wie Kriege beginnen. Ein schreckliches Zeugnis. Mama und Papa sind nicht in der Lage, zusammen zu leben. Mama und Papa sind nicht in der Lage, sich zu lieben. Der Vater hasst die Mutter. Die Mutter verabscheut den Vater. Und das Kind ist derjenige, der darunter leidet. Etwa 50% aller Kinder leben heute in Deutschland bei einer alleinerziehenden Mama oder bei einem Vater. 50% aller Eltern sind nicht in der Lage, zusammen zu wohnen, weil sie sich hassen, weil sie den anderen nicht ausstehen können, weil sie nicht zusammen leben können. Hassend und einander verhasst. So beschreibt Paulus die Situation. Dieser Hass, den wir heute in dieser ungläubigen Welt sehen, er entspricht nicht mehr unserem Wesen. Paulus sagt, wir waren einst so. Doch nun sind wir anders. Der Hass gehört dem Fleisch an, diesem gefallenen Fleisch an. Und dieses Fleisch, so beschreibt es uns Paulus, dieses Fleisch ist mit Jesus Christus ans Kreuz genagelt worden. Nun haben wir ein neues Wesen. Ein neues Wesen. Und dieses neue Wesen ist von Liebe durchtränkt. Die Liebe soll in uns wohnen und nicht der Hass. Lasst uns gemeinsam dazu den Vers aus Römer 5, Vers 5 lesen. In Römer 5, Vers 5. Wir waren, unser Wesen entsprach dem Hass, doch nun sollen wir anders sein. Paulus sagt in Römer 5, Vers 5. In Römer 5, Vers 5. Die Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Der lebendige Gott ist durch den Heiligen Geist in unser Leben ausgegossen worden. Die Liebe Gottes, Gott, der die Liebe ist, ist in unser Leben ausgegossen worden. Nun ist die Liebe Teil meines Lebens. Durch den Heiligen Geist ist die Liebe Gottes in meinem Leben und das hat mir ein neues Wesen erschaffen. Ich bin eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Ich bin nicht mehr hassend. Ich verabscheue nicht mehr andere Menschen. Nein, die Liebe Gottes wohnt nun in meinem Herzen und hat mir ein neues Wesen, eine neue Kreatur, ein neues Leben geschenkt. Wir waren einst verhasst, doch nun sind wir liebend. Wir konnten früher den anderen nicht ausstehen, doch nun suchen wir das Wohlwollen des anderen. Der Hass und die Liebe sind so grundverschieden, dass sie niemals zusammen nebeneinander existieren können. Ich kann in meinem Herzen niemals den Hass und die Liebe gleichzeitig drinnen wohnen haben. Das funktioniert nicht. Das bestätigt uns auch Johannes im ersten Johannesbrief. 1. Johannes 4, Vers 20. 1. Johannes 4, Vers 20. 1. Johannes 4, Vers 20. Und da schreibt Johannes: Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasse doch seinen Bruder, so ist er was? So ist er ein Lügner. So ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann der Gott lieben, den er nicht sieht? Ich kann nicht meinen Bruder oder meine Schwester hassen und gleichzeitig Gott lieben. Das funktioniert nicht. Ich kann nicht meinem Bruder draußen im Foyer aus dem Weg gehen und dann hier in den Saal hineinkommen und Gott verherrlichen. Das funktioniert nicht, das geht nicht. Ich kann nicht meinen Nachbarn verabscheuen, aber gleichzeitig Gott lieben. Das funktioniert nicht. Nein, wir waren einst verhasst und hassend. Das war unsere alte Natur. Doch nun sind wir liebend. Die Liebe Gottes ist durch den Heiligen Geist in unser Leben hineinkommen. Und beides kann nicht existieren. Das geht nicht. Paulus fordert uns auf, Johannes fordert uns hier auch auf und er sagt, wenn wir wiedergeboren worden sind, wenn wir ein neues Leben, ein neues Wesen bekommen haben, dann lasst uns auch diesem Wesen entsprechend leben. Lasst uns lieben, statt zu hassen. Lasst uns vergeben, statt nachtragend zu sein. Lasst uns Gutes tun, als Böses tun. Unser altes Wesen war so, doch es existiert nicht mehr. Es ist ans Kreuz genagelt. Lasst uns unserem neuen Wesen entsprechend leben. Nun, wenn wir zu dem Text zurückkehren, den wir jetzt im Titus 3 haben, so sind wir in dieser Beschreibung des Menschen ohne Jesus Christus am Tiefpunkt angekommen. Wir sind an dem Ort angekommen, wo es vollkommen finster, dunkel und einsam ist. Dieser Mensch, der uns hier beschrieben wird, dieser Mensch, der ohne Jesus Christus lebt, ist vollkommen alleine. Er ist am Tiefpunkt angekommen. Schlimmer geht es nicht mehr. Doch das Schöne an diesem Text ist, dass Titus 3 hier nicht aufhört. Wie schrecklich wäre es, wenn hier Punkt stehen würde und nichts mehr weiter folgen würde. Vollkommen alleine und verlassen in dieser Dunkelheit, hoffnungslos verloren, zum Tode verurteilt. Doch dieser Text geht hier weiter. In dieser hoffnungslosen Situation erscheint plötzlich ein Hoffnungsschimmer. Und dieser Hoffnungsschimmer beginnt mit einem einzigen Wort. Und dieses Wort heißt aber. Aber. Dieses kleine Wort, diese vier kleinen Buchstaben, die eine ganze Welt verändern können. Dieses kleine Wort aber, das meine gesamte Welt auf den Kopf stellen kann. Ich glaube, wir alle kennen diese Situation. Der Chef kommt zu einem und er lobt einen. Der Chef kam zu mir und lobt mich und sagt, Victor, hast du gut gemacht. Hast einen guten Plan gezeichnet, alles ist soweit in Ordnung, der Architekt ist zufrieden, der Bauherr ist zufrieden, die Baufirma kann damit arbeiten, wunderbar, hast du gut gemacht. Und dann kommt dieses kleine Wort, aber. Und dieser ganze Lob, den er vorher erwähnt hat, hat plötzlich keine Bedeutung mehr. Und der Chef sagt, aber du hast hier ein Eisen vergessen und diese Strichlinie ist nicht ganz richtig und hier sollte diese Linie ein bisschen weitergehen. Durch dieses aber, durch dieses eine Wort hat sich die Situation komplett verändert. Der ganze Lob, der vorher da war, ist plötzlich vergessen. Er hat keinen Wert mehr, weil sich durch dieses aber die komplette Situation verändert hat. Ein anderes Beispiel, zu Hause. Immer wieder, wenn wir mit Regina auch einen Streit hatten und uns ineinander gekriegt haben und gestritten haben, überkam das schlechte Gewissen mich. Und ich wusste, Mensch, Victor, du hast nicht richtig gehandelt, du warst böse, du hast Dinge gesagt, die nicht richtig waren. es ist an der Zeit, sich zu entschuldigen. Und ich bin hin und sagte, du Schatz, es tut mir leid, dass ich böse war und dass wir jetzt gestritten haben und dass ich Dinge gesagt habe, die nicht gut waren. Es tut mir leid. Dann mache ich eine kurze Pause und sage, aber ich war so böse, weil du das vorher gesagt hast. Ich habe die und die Sachen gesagt, weil du das und das gesagt hast. Das ist keine Entschuldigung. Das ist keine Entschuldigung, das ist eine Schuldzuweisung, die verkleidet als eine Entschuldigung ist. Ich möchte die Schuld eigentlich jemand anderem, meiner Frau, in die Schuhe schieben und sage, du bist eigentlich schuld, dass ich gesündigt habe. Wir haben uns mit Regina zur Gewohnheit gemacht, dieses Aber in einer Entschuldigung nicht mehr zu verwenden, weil es nicht angebracht ist, weil dieses kleine Wort alles durchstreicht, was vor diesem Wort steht. Die Bedeutung, was ich vorher gesagt habe, verliert an Wert durch dieses eine kleine Wort Aber. Und genau das geschieht jetzt hier bei uns im Text. Doch Paulus gebraucht dieses Aber nicht im negativen Sinn, so wie ich jetzt diese zwei Beispiele genannt habe. Paulus gebraucht dieses Aber in einem positiven Sinn. Der dritte Vers, er diente uns dazu, uns zu demütigen. Diese Treppe, die uns immer tiefer und tiefer hinabgeführt hat. Paulus malt uns hier aus, wie wir früher waren, wie wir ohne Jesus Christus waren. Und dieser dritte Vers, er demütigt uns. Er macht uns bescheiden, er macht uns klein, damit wir dem Staat uns unterordnen können. Doch nun, hier am tiefsten Punkt, wo es scheinbar keine Hoffnung mehr gibt, kommt plötzlich dieses Aber. Und dieses Aber macht das, was davor steht, vollkommen unbedeutend. Es streicht es durch. Und lasst uns zusammen den Vers 4 und 5 lesen. Titus 3, die Verse 4 bis 5. Titus 3, die Verse 4 bis 5. Und da heißt es, als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, da hat er uns, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes. Der gesamte dritte Vers, den wir uns angeschaut haben, wird plötzlich durchgestrichen. Er hat keine Bedeutung mehr. Dieser Vers liegt in der Vergangenheit. So war ich früher. Das habe ich früher gedacht. So habe ich früher gehandelt. Ich war früher unverständig, ungehorsam. Ich war verwirrt. Ich diente Begierden und Lüsten. Das alles war ich früher. Doch es existiert nicht mehr, weil dieses Aber plötzlich da ist. Und dieses Aber bringt eine Wendung. Eine 180-Grad-Wendung. Es geht nicht mehr abwärts, immer tiefer, plötzlich geht es aufwärts. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschienen, da hat er uns errettet. Nun, wenn wir diesen Vers durchlesen, dann kommt die Frage auf, wie ist das möglich? Wie kann sich eine Freundlichkeit und eine Menschenliebe offenbaren, sich uns zeigen? Ich meine, die Freundlichkeit ist ja irgendwie nichts, das man anfassen kann oder irgendwie spüren kann. Wie kann sich die Freundlichkeit und die Menschenliebe uns offenbaren, sich uns zeigen? Was meint ihr? Was ist damit gemeint? Was meint Paulus hier? Jesus Christus. Genau, es ist Jesus Christus. Hier ist die Rede von Jesus Christus. In Jesus Christus ist die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes erschienen. Diese Beschreibung, die finden wir im Titusbrief oder haben wir schon einmal gelesen in Kapitel 2, Vers 11. Wenn wir eine Seite umschlagen in Titus 2, Vers 11, da schreibt Titus: Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Hier benutzt Paulus genau das gleiche Wort erschienen, wie wir es hier bei uns in unseren Versen haben. Paulus spricht hier nicht von der Gnade als irgendwie so eine Energie oder irgend so eine Kraft, die vom Himmel herabkommt. Nein, das ist überhaupt nicht Paulus sein Gedanke. Paulus sagt uns, Jesus Christus. Jesus Christus ist die menschgewordene Gnade Gottes. Jesus Christus ist die menschgewordene Freundlichkeit Gottes. Jesus Christus ist die fleischgewordene Menschenliebe Gottes. Jesus erschien und rettete uns. Jesus ist es, der erschien und uns rettete. Das ist die Hauptaussage dieses Textabschnittes. Das ist das Zentrum, darum geht es Paulus. Jesus Christus, der Retter Gott, ist erschienen und hat uns errettet. Das ist die Hauptaussage. Das ist das Wichtigste. Das soll im Zentrum stehen. Und ausgehend von dieser Hauptaussage können wir nun ganz viele Fragen stellen, um diesen Text etwas besser zu verstehen. Die Hauptaussage ist, Jesus Christus ist erschienen, um uns zu retten. Und wir können uns jetzt zum Beispiel die Frage stellen, wie ist Jesus Christus erschienen? Paulus gebraucht hier dieses Wort Epiphaneo. Und man kann es anders übersetzen mit aufleuchten oder sichtbar werden, etwas vorzeigen oder auf etwas Licht werfen. Wir können es uns in etwa so vorstellen. In unserer Vergangenheit, als wir noch ohne Jesus Christus waren, waren wir unverständlich gewesen. Wir haben unseren Sinn nicht gebraucht, um den Willen Gottes zu erkennen. Durch diesen Unverstand sind wir ungehorsam gewesen. Wir gingen einen Weg, der dem Willen Gottes nicht entsprochen hat. Und auf diesem bösen Weg, auf diesem Weg des Todes, dienten wir den Begierden und Lüsten, dem Fleisch, das in uns wohnte. Und dieser Weg führte uns immer tiefer und tiefer in die Dunkelheit hinab. Durch das Dienen der Begierden und der Lüsten wurde ich boshaft und neidisch. Und diese Boshaftigkeit und der Neid machte mich unfähig, mit den anderen Menschen zu leben. Ich hasste die anderen Menschen und die anderen Menschen hassten mich. Und in diesem Punkt, an diesem Punkt, wo ich ganz unten, ganz tief angekommen bin, wo kein anderer Mensch mehr da ist, in dieser Situation wird plötzlich ein Licht angeschaltet. Eine Taschenlampe wird angeknipst und sie erleuchtet eine Person. Jesus wird in dieser Dunkelheit plötzlich sichtbar gemacht. Die Taschenlampe wirft ein Licht auf die Freundlichkeit, die in Jesus Christus sichtbar geworden ist. Das bedeutet, erschien. Die Freundlichkeit, die Menschenliebe Gottes war schon immer da gewesen. Doch in meiner Verfinsterung, in meiner Dunkelheit, in meinem Zustand der Verlorenheit, wo ich ganz tief unten war, verloren ohne Jesus Christus, in diesem Zustand war ich nicht fähig, diese Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes zu erkennen. Doch als die Zeit erfüllt war, so beschreibt es uns Paulus im Galaterbrief, erschien diese Freundlichkeit, diese Liebe Gottes. Die Taschenlampe warf ein Licht auf Jesus Christus. Und plötzlich konnten wir sie erkennen. Plötzlich konnten wir diese Liebe und Freundlichkeit Gottes erkennen in Jesus Christus. Jesus Christus ist die menschgewordene Liebe Gottes. Jesus Christus ist die menschgewordene Freundlichkeit Gottes. Er wurde Mensch, er wurde Fleisch, um für uns am Kreuz zu sterben und uns da herauszuholen, um uns herauszuretten. Und damit haben wir die Frage geklärt, was dieses Wort erschien oder erscheinen bedeutet. Aber was bedeutet nun die Freundlichkeit? Was bedeutet nun diese Menschenliebe, von der Paulus hier spricht? Zuerst wird uns die Freundlichkeit erwähnt. Die Freundlichkeit. Funktioniert nicht mehr. Könnt ihr umschalten, bei mir ist meine Batterie hier leer. Genau. Die Freundlichkeit. Paulus gebraucht hier das Wort Christotes. So, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ich habe leider kein Griechisch gelernt. Aber dieses Wort, das bedeutet Güte, Milde oder Gutmütigkeit. Christotos beschreibt die ganze Natur einer Person. Sie beschreibt das ganze Wesen dieser Person. Und dieses Wesen dieser Person ist sehr weich, sehr sanftmütig. Es beschreibt den Charakter oder das Wesen dieser einen Person. In Bezug auf Gott beschreibt Christotos die Nachsicht oder das Erbarmen, das Gott mit dem sündigen Menschen hat. Ja, die Bibel lehrt uns, dass Gott auch ein harter und ein gerechter Gott ist. Dass Gott auch ein strafender Gott ist. Aber das Wort Gottes lehrt uns auch, dass Gott im Innern sehr weich, sehr gütig, sanftmütig ist, sehr freundlich ist. Als zweites in der nächsten Folie beschreibt uns Paulus die Menschenliebe. Und hier steht das Wort Philanthropia. Philanthropia, dieses Wort wird aus zwei Wörtern zusammengesetzt. Das erste Wort ist Philos, das bedeutet geliebt oder liebend. Und Anthropos, das ist der Mensch. Setzt man diese zwei Wörter zusammen, kommt das Wort Menschenliebe heraus. Diese Menschenliebe zeigt sich zum Beispiel darin, dass ich zu fremden Personen gastfreundlich bin. Diese Menschenliebe zeigt sich zum Beispiel in der Hilfsbereitschaft bei den Menschen, die notbedürftig sind. Diese Menschenliebe zeigt sich zum Beispiel im Umgang mit Menschen, die nicht beliebt sind, die von den anderen verachtet werden. Sie zeigt sich in der Warmherzigkeit, wie ich mit den anderen Menschen umgehe. Von diesem griechischen Wort Philanthropia stammt auch unser Fremdwort Philanthropie ab. Philanthropie beschreibt ja die Einstellung, die nicht nur in erster Linie an sich selber denkt, sondern im ersten Augenblick an den anderen denkt. Es beschreibt einen Menschen, der in erster Linie an die Bedürfnisse des anderen denkt, der seinen Egoismus beiseite schiebt und zuerst den anderen Menschen dienen möchte. Es beschreibt einen Menschen, der auf sein eigenes Recht verzichtet, um dem anderen etwas Gutes zu tun. Wir können also zusammenfassend sagen, als Gott uns verlorenen und sündigen Menschen sah, hatte er Erbarmen und Güte mit uns gehabt. Er dachte nicht zuerst an sich selber, sondern er dachte daran, wie er uns herausretten könnte. Um uns aus dieser Dunkelheit zu retten, erschien er als ein kleines Kind in der Krippe und er starb am Kreuz von Golgatha für unsere Schuld, um uns herauszuretten. Aufgrund dieser Wahrheit, die wir jetzt gerade in Vers 4 angeschaut haben, hat unsere Vergangenheit, hat der Vers 3, keine Bedeutung mehr. Wir waren einst so. Unsere Vergangenheit ist durchgestrichen. Unsere Vergangenheit existiert nicht mehr. Titus 3, Vers 3 bis 5. Ich lese uns nochmal diesen Text jetzt im Zusammenhang vor. Zusammen Titus 3, 3 bis 5. Denn auch wir waren einst unverständig und ungehorsam. Wir gingen in die Irre, dienten mannigfachen Lüsten und Vergnügungen, lebten in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, da hat er uns errettet. Unsere Vergangenheit existiert nicht mehr. Dieses Fleisch, das in uns wohnt, wurde durch den Glauben an Jesus Christus, wurde durch die Wiedergeburt an das Kreuz genagelt. Dieses Fleisch existiert nicht mehr. Dieses Fleisch, das zwar immer wieder uns einflüstert, Dinge zu tun. Dieses Fleisch ist tot. weil Jesus Christus uns errettet hat. Jesus Christus hat mit seinem Blut uns bezahlt, uns erkauft. Und mit seinem Tod hat er unsere alte Natur am Kreuz sterben lassen. Und wir müssen dieser alten Natur nicht mehr dienen. Wir müssen ihr nicht mehr gehorchen. Wir sind nicht mehr Sklaven dieser Natur, denn sie ist schon tot. Sie hat kein Recht mehr über uns. Sie hat keinen Anspruch mehr über uns. Wir haben einen neuen Herrn. Wir haben Jesus Christus als unseren Herrn. Und wir müssen nicht mehr das tun, was uns diese sündige Natur immer wieder einflüstert. Wir müssen unseren Mitmenschen nicht mehr hassen. Wir müssen nicht mehr die bösen Wege gehen. Wir müssen nicht mehr ungehorsam sein. Wir müssen auch nicht mehr unverständlich sein. Nein, das war unsere alte Natur. Und ich möchte uns heute Abend Mut machen, dass wir uns das immer und immer wieder ins Gedächtnis rufen. So waren wir einst. Das entsprach unserer alten Natur. Doch diese Natur ist am Kreuz gestorben. Sie ist tot, sie existiert nicht mehr. Wir haben ein neues Wesen bekommen. Das Alte ist vergangen. Es ist tot, es existiert nicht mehr. Siehe, Neues ist geworden. Ein neues Leben hat begonnen. Und ich möchte uns Mut machen, mich persönlich auch, dass wir diesem neuen Leben entsprechend leben sollen. Jesus Christus ist erschienen. Die Freundlichkeit und Liebe Gottes ist erschienen, um uns zu retten. Lasst uns diese Rettung nicht mit Füßen treten, indem wir zu unserem alten Fleisch zurücklaufen. Lasst uns sie nicht mit Füßen treten, indem wir diesem alten Fleisch wieder gehorsam sind und unseren Lüsten und Begierden hinterherlaufen. Nein, Jesus Christus starb dafür. Jesus Christus hat dafür Schmerzen gelitten. Jesus Christus hat dafür sein Blut vergossen. Lasst es uns nicht immer wieder raufholen. Nein, lasst es uns dem Rücken zukehren, uns abwenden, davonlaufen, so wie wir es in der letzten Woche gehört haben, fliehen. Flieht der Begierde. Weglaufen, uns abwenden und uns nicht mehr damit beschäftigen. Denn Jesus Christus hat uns errettet. Jesus Christus hat uns erlöst. Und wie diese Rettung, wie diese Erlösung genau aussieht, das werden wir uns dann in den nächsten Versen etwas näher anschauen. Das werden wir dann in Vers 5 bis 7 sehen. Doch darauf werde ich dann in der nächsten Woche etwas mehr eingehen. Ich möchte hier gerne ein Komma machen. Ich möchte ein Komma machen und ich möchte uns Mut machen, dass wir heute Abend vielleicht nach Hause gehen und darüber nachdenken, es uns ins Gedächtnis schreiben. Unser altes Wesen, unsere alte Stellung, so wie wir früher waren, so wie wir es hier an dieser Tafel sehen, so waren wir früher. Aber, da kommt dieses große Aber Jesus Christus ist erschienen und hat uns errettet. Dieses Fleisch ist tot, es existiert nicht mehr. Lasst uns nach unserem neuen Wesen, lasst uns danach leben, so wie es Jesus Christus wohlgefällig ist. Ich möchte hier enden, ich möchte gerne mit Ihnen gemeinsam auch noch beten, wenn wir die Möglichkeit haben, lasst uns dazu aufstehen und ich spreche zum Schluss noch ein Gebet. Herr Jesus Christus, es tut mir leid, dass ich früher ein unverständiger, ein ungehorsamer Mann war. Ein Mensch, der in die Irre ging, der boshaft war, der neidisch war, der andere Menschen gehasst hat und von anderen Menschen verhasst war. Aber ich danke dir, Jesus Christus, dass du erschienen bist, dass du dich mir gezeigt hast, dass du in dieser Dunkelheit, in der ich war, in dieser Verlorenheit, in der ich war, dass du dich mir offenbart hast. Danke, dass ich in dir die Liebe und die Freundlichkeit Gottes sehen durfte. Ich danke dir, dass du Mensch geworden bist und dass du mich errettet hast. Ich danke dir, dass du mir ein neues Wesen gegeben hast und dass das alte Fleisch nicht mehr existiert. Es ist nicht mehr da. Es ist mit dir am Kreuz gestorben. Jesus Christus, ich möchte dich bitten, dass du mir die nötige Kraft, den Willen auch dazu schenkst, nach meinem neuen Wesen entsprechend zu leben. Schenk du mir die Kraft, dir durch den Heiligen Geist auch wirklich viel Raum in meinem Leben zu geben, dass du groß in meinem Leben werden kannst. Gebrauche du mich als dein Werkzeug. Ich möchte dich bitten, Jesus Christus, dass du heute Abend mit uns gehst, dass du uns segnest auf der Heimfahrt, Und ich denke jetzt auch nochmal an den Jakob. Ich möchte dich bitten, dass du auch bei ihm bist. Dass du jetzt am Vorabend ihm auch die Angst nimmst vor morgen, dass auch morgen einfach alles gut verläuft mit der Chemo. Bitte steh du ihm bei. Hilf du ihm, mit diesen ganzen Beschwerden auch dann zu leben. Schenk du ihm die nötige Kraft. Bitte sei du bei uns und segne auch du, Jakob. Amen.